Manchmal kommt alles ganz anders, als man denkt. Ich denke, ich komme hier nur sonntags in Gottesdienst, entspanne mich ein bisschen, bin mal kurz bei den Ansagen dran und dann darf ich hier stehen. Aber das Schöne ist ja, dass man manchmal auch als Prediger, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, doch ein bisschen was im Archiv hat. Von daher, ich habe nicht nach dem Kindergeburtstag unseres Sohnes gestern mittags noch eine Predigt geschrieben, sondern ein bisschen im Archiv geguckt. Und glaube aber trotzdem, dass ich was entdeckt habe, was ganz gut in unsere Reihe und Situation heute hineinpasst. Weil manchmal kommen Dinge ja ganz anders, als man sie sich plant und vorstellt und denkt. Also so wie mit dem Gottesdienst heute Morgen. Wir haben noch überlegt, machen wir einen Livestream draus? Da haben wir gedacht, nö, wird jetzt halt alles mal anders und das ist auch mal gut und den einen oder anderen lockt es vielleicht von der Couch sonntagmorgens mit dem Schlafanzug. Von daher schön, dass ihr heute Morgen alle hier seid. Mir ging es vor einigen Tagen so oder vor 2 Wochen, dass ich wieder gesund geworden bin nach einer längeren Zeit der Krankheit. Ich war 4 Wochen außer Gefecht und in solchen Momenten, da denkt man ja auch, also irgendwie habe ich es mir anders vorgestellt. Und man merkt auch ein bisschen, man hat nicht alles so in der Hand. Man stellt sich so Fragen, habe ich mich übernommen? Hätte ich mehr Pausen machen sollen? Möchte Gott mir vielleicht eine Ruhepause jetzt verordnen? Wie sortiere ich das Ganze ein? Und wie kann ich darauf achten, wieder schnell zur Kraft zu kommen? Und das ist ja gar nicht so einfach, da klare Antworten zu finden. Klar sagt man, jetzt fängt man wieder langsam an und man achtet ein bisschen mehr auf sein körperliches Wohlbefinden. Aber man merkt, man hat gar nicht alles in der Hand. Und manchmal ist es so, dass andere Leute genau dasselbe erleben wie man selbst, aber ganz andere Schlüsse ziehen. Also oft ist es im Leben doch so, dass viele Dinge eine Frage der Perspektive sind. Und darüber möchte ich mit euch heute auch nachdenken, dass im Leben viele Dinge eine Frage der Perspektive sind. Das macht ja schon einen großen Unterschied, also rein optisch die Perspektive, die man einnimmt. Wenn ich jetzt zum Bahnsteig unten gehe, Bahnhof hier in Kronau oder in Langenbrücken, und ich möchte sehen, wie der Zug kommt und ich schaue in die falsche Richtung, dann bringt mir auch ein Fernglas und das ganz genaue Hinschauen nichts. Nein, ich schaue ja einfach in die falsche Richtung. Ich muss ja die richtige Perspektive, den richtigen Blickwinkel einnehmen, um überhaupt erst die richtige Perspektive zu haben oder zu sehen, was los ist. Ich finde, dieses Thema Blickwinkel und Perspektive, das wird auch an einem Modell ganz schön deutlich, das ihr sicher alle kennt. Das ist dieses Schulz-von-Thun-Modell. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das Vier-Ohren-Modell. Und das sagt, dass jede Aussage, die man so trifft und sagt, schon mal 4 verschiedene Elemente beinhaltet. Wenn ich jetzt zu meiner Frau heute Mittag rausschaue und sage, Schatz, guck mal, die Sonne scheint gerade so schön, dann ist es zum einen mal eine reine Sachinformation. Also die Sonne da draußen, die scheint jetzt gerade. Dann ist es aber zweitens auch immer eine Selbstoffenbarung. Ich meine, ich sage ja was über mich selbst aus. Mir ist das aufgefallen. Ich freue mich zum Beispiel über das schöne Wetter gerade. Diese Botschaft kann aber auch auf dem Beziehungsohr gehört werden. Zum Beispiel, meine Frau denkt, ach wie schön, mein Mann schlägt jetzt gleich vor, dass wir einen Spaziergang zusammen machen. Oder sie sagt, oh, jetzt geht er sicher gleich allein joggen und ich bin mit den Kindern hier allein. Also je nachdem, wie man das so hört. Und man kann das natürlich auch als Appell verstehen. Oh, wir haben ja da noch einen Wäschekorb stehen. Bestimmt will der, dass ich jetzt rausgehe und die Wäsche aufhänge. Also je nachdem, was man sagt, man hört es manchmal ganz anders, als man es meint. Oder der andere hört es vielleicht ganz anders. Und das Deutsche Allensbach-Institut, das hat auch zur Kommunikation geforscht und hat gesagt, also Gestik und Mimik, was ich also sage, wie ich spreche, wie ich mich ausdrücke, das macht 55% der Kommunikation aus. 26% liegen in der Stimmlage. Und also 81% macht das und die wirkliche Information, die du vermitteln willst, das sind nur 19%. Also wenn ihr heute noch 19% von dem, was ich sage, mitbehaltet, dann habt ihr genau das erreicht, was das Allensbach-Institut sagt, was man so eigentlich mitnimmt. Oder vielleicht nimmt man auch mehr mit, aber reine Sachinformationen sind tatsächlich nur 19%. Warum sage ich euch das? Worauf will ich hinaus? Kommunikation ist oft ganz schön kompliziert und es kommt nicht automatisch das an, was der Sender sendet und was der Empfänger hört. Also das ist nicht immer ganz einfach. Und ich denke, das ist gerade in unserem Leben auch so, wenn es darum geht, mit welcher Perspektive beurteile ich eigentlich Situationen. Wie ordne ich jetzt ein, dass die Gäste, die wir heute Morgen hier haben sollten, krank geworden sind? Sage ich, ist es eine Riesenkatastrophe? Sage ich, ist es auch eine Chance auf einen anderen Gottesdienst? Also wie beurteile ich das Ganze? In Situationen, wo die Dinge nicht so laufen, ist es erstmal total unangenehm. Also man hadert mit seiner Situation und man überlegt sich, warum bin ich jetzt krank geworden? Oder warum ist die Beziehung, die Freundschaft zerbrochen? Warum bin ich dieser Lüge auf den Leim gegangen? Hätte, denken wir uns. Wir suchen nach Antworten und wir fragen uns natürlich als Christen auch, naja, vielleicht will Gott mir ja damit auch was sagen. Und vielleicht will er mich ausbremsen, vielleicht will er mich korrigieren oder auch schützen. Ich glaube, oft sind die Antworten gar nicht so einfach zu finden, aber es führt mich zu so einer ganz grundsätzlichen Glaubens- und Vertrauensfrage wieder zurück, nämlich vertraue ich, dass Gott es mit mir gut meint am Ende, dass er trotzdem mit mir mitgeht, mit mir und mit dieser Welt, die wir oft nicht verstehen und die oft so ganz anders ist, als wir uns das eigentlich wünschen. Vertraue ich diesem Gott? Ich habe vor einiger Zeit eine Kolumne gelesen von einer Paarberaterin, die auch nochmal gesagt hat, wie wichtig die richtige Perspektive ist. Und zwar sagt sie, es gibt Paare, die fokussieren sich vor allem auf die Dinge, die schwierig sind und nicht gut laufen, auf die negativen Dinge. Und sie sagt, klar, die negativen Dinge, die dürfen wir nicht einfach überspielen oder ignorieren. Aber wenn man nur immer als Paar die negativen Dinge anschaut, ja, dann verliert man den Blick auf die Dinge, die eigentlich gut laufen. Und die ganze Freude, das Schöne, das Gute, was man hat, wird gar nicht mehr richtig gesehen. Und deshalb ermutigt sie, auch auf die positive Seite zu schauen. Und ich habe euch heute Morgen einen Psalm mitgebracht, der diese Seite auch einnimmt, diese positive Sichtweise auf das Leben. Und ja, die ermutigen, oder dieser Psalm möchte ermutigen, dieses Leben eben im Vertrauen auf Gottes gutes Mitgehen zu gestalten. Wir haben den ja gerade schon zusammen gehört, diesen und gebetet, den Psalm 146. Das ist ein sogenannter Halleluja-Psalm, weil das erste und das letzte Wort das hebräische Wort Halleluja sind. Und ihr wisst bestimmt auch, was das heißt. Wir haben es ja auch gesungen. Was heißt Halleluja? Die Theologen mal nicht sofort. Kein Theologe, aber Hebräisch studierend und ja, ihr dürft auch, also muss ich. Was heißt Halleluja? Wer weiß das? Preist den Herrn, genau, ganz wörtlich, lasst uns Gott loben. Lasst uns Gott loben, heißt Halleluja. Oder preist den Herrn, ganz genau, also inhaltlich dasselbe. Dieser Psalm beginnt mit diesem Wort und auch dem ersten Vers, wo ihm diese Perspektive klar wird, es geht um ein Leben zum Lob Gottes. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Also dieses Wort Halleluja, das rahmt den Psalm und es möchte auch irgendwie das Leben dieses Beters rahmen. Es geht nicht nur darum, 2 oder 3 Wochen mal Gott zu loben und danach wieder das zu lassen, sondern mein Leben lang möchte ich Gott loben und ihm musizieren. Und ich habe mich schon gefragt, okay, was ist denn so meine Grundlebenshaltung? Von was wird mein Leben gerahmt? Ist es auch ein Halleluja, ich möchte Gott loben? Oder sind es vielleicht eher Sorgen oder Unsicherheiten? Was sind die Grunddinge, die mir Halt im Leben geben? Woran suche ich Orientierung? Was hält mein Leben? Was fasst mein Leben ein? Viele von uns werden wahrscheinlich auch mal diesen Entschluss gefasst haben, ich möchte mit meinem Leben auch Gott loben. Aber nach so einigen Jahren und Jahrzehnten fällt es vielleicht gar nicht mehr so ganz einfach. Und es ist auch eine Herausforderung. Und zugegeben, manchmal bleibt uns ja das Lob auch im Halse stecken. Und darum finde ich diese Formulierung hier so spannend, die der Psalmbeter lebt. Er ermutigt sich ja selbst, meine Seele soll Gott loben. Das ist ja so eine Selbstermutigung, was irgendwie zeigt, dass wir immer wieder neue Kraft und Ermutigung brauchen, um ja, da dran zu bleiben und diese Lebenseinstellung zu bewahren. Und das Schöne ist ja, dass er auch nicht sagt, ich möchte Gott loben alleine, sondern es ist ja Halleluja erstmal ein, lasst uns Gott loben. Also dieser Beter weiß, ich bin gar nicht nur allein, der ich jetzt ein Lied singe oder ein Gebet spreche, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft. Lasst uns gemeinsam Gott loben. Wir haben es tatsächlich auch in den Liedern heute drin gehabt. Halleluja, lasst uns Gott loben, wir sind eine Gemeinschaft. Das zeigt mir also, dieser Beter möchte Gott loben mit seinem ganzen Leben. Und natürlich gibt es da auch die schweren und auch die guten Zeiten, eben beides, und möchte mich mit dieser grundlegenden Lebensperspektive, Gott zu loben, an ihm orientieren. Und dann erzählt er und kontrastiert er auch das, was Gott uns bieten kann und das, was Menschen bieten können. Ab Vers 3 bis 6, da heißt es, verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Auf ihn, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Menschen sind vergänglich und spätestens, wenn ihre Wahlperiode vorbei ist oder wenn ihr Leben endet, dann sind auch alle Pläne vorbei. Egal wie schlau, wie reich oder wie mächtig Menschen sein mögen, unser Leben hat immer ein Ende und das kann manchmal ganz schön schnell kommen. Und demgegenüber sagt aber dieser Psalmbeter ja, aber bei Gott ist es eben nicht so. Seine Pläne hören nicht einfach auf, sind nicht so schnell verdorrt wie vielleicht das Gras oder das Leben eines Menschen. Als Gott Jakobs greift er in unsere Welt ein, schreibt Geschichte mit uns Menschen und vergeht nicht einfach. Unsere Zeit steht in seinen Händen, Gott ist treu, er steht zu seinen Versprechen und zu seinen Dingen. Und dieser Psalm, der bringt mich dahin, dass ich mich frage, naja, auf was verlasse ich mich eigentlich? Verlasse ich mich auf irgendwelche Menschen und ihren Schutz? Verlasse ich mich vielleicht auf mich selber und die Dinge, die ich erreiche oder die mir Sicherheit vielleicht geben? Wo suche ich mein Glück und meine Sicherheit? Und ich will mich einladen lassen vor dem Psalmbeter, nicht bei Menschen das zu suchen, sondern eben bei Gott. So unterschiedlich, wie uns Gott geschaffen hat, so verschieden kann es aussehen, wie wir Gott mit unserem Leben loben. Hier wird gesagt, durch Singen und Musizieren, nicht jedem ist das Singen und Musizieren uns in die Wiege gelegt. Es gibt Menschen in der Bibel, zum Beispiel der Prophet Amos, der Gott lobt, indem er sich für Unterdrückte und Arme einsetzt. Es gibt Menschen, die Gott loben mit ihren Gaben, mit ihrem Geld die einfach ihr Leben Gott zur Verfügung stellen und unterwegs sind mit ihm. Ich fand spannend, dieses Wort loben, das Hebräische, die Wurzel halal, heißt sinngemäß auch prahlen oder ganz wörtlich Krach machen. Also lasst uns Gott loben, heißt eigentlich ganz wörtlich, lasst uns für Gott Krach machen. Heute Morgen war es zum Glück jetzt nicht nur Krach, sondern es war auch melodiös und man konnte gut mitsingen. Aber ich finde das Bild so schön, vor Gott loben, das setzt irgendwas in Bewegung. Also da kommt was in Schwingung, das lässt nicht alle ruhig, sondern die Umgebung wird irgendwie aufmerksam. Also wenn du Krach machst, dann drehen sich die Leute um und denken, was ist denn da los? Und auf eine gute Weise, können wir eben aufmerksam machen auf diesen Gott. In den folgenden Versen begründet der Schreiber dann des Psalms, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen und Gott zu loben. Ab Vers 7, da sagt er nämlich, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun, der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er, aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Hier werden 8 Personengruppen genannt, die von unserem Auffassen her eigentlich Menschen sind, die besonders im Leben herausgefordert sind. Also die Unterdrückten, Hungernden, Gefangenen, Blinden, Gebeugten, Fremden, Waisen und Witwen. Alles Personengruppen, wo wir sagen, die haben es ja wirklich nicht einfach im Leben. Und deshalb, sagt dieser Psalmbeter, schenkt Gott ihnen besondere Aufmerksamkeit. Ich meine, wir sehen es ja im Neuen Testament auch bei Jesus, dass er nicht zu den Gesunden geht, die keinen Arzt brauchen, sondern er sagt, ich gehe gerade zu den Bedürftigen, zu den Menschen, die mich brauchen. Manchmal denke ich, fair sein und gerecht sein heißt ja gleiches Recht für alle. Alle Kinder kriegen gleich viel Zeit. Aber natürlich ist es in der Praxis so, dass es Situationen gibt und Menschen, die mehr Zeit brauchen. Gleiches Recht für alle ist eben nicht allem gleichermaßen Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch den zu sehen, der es vielleicht gerade besonders nötig hat und dem mehr Zeit zu geben. Und ich finde es toll, dass Jesus das schon vorgelebt hat, aber dass auch dieser Psalm das eigentlich nochmal deutlich macht und sagt, guck mal, die gebeugt sind, die brauchen Gott ganz besonders und die sieht Gott. Und wenn wir uns ehrlich fragen oder in unser Leben schauen, dann merken wir, am Ende sind wir ja alle Bedürftige. Wir leben von der Nahrung, die Gott uns schenkt, von der Luft, die wir atmen, vom Frieden, der uns umgibt, von der Welt, die Gott schenkt und erhält. Und immer wieder ermutigt und stärkt er uns. Immer wieder sind wir von ihm beschenkt und erkennen dankbar und staunend, dass wir Beschenkte sind. Es gibt Menschen, die seinen Willen tun, sagt der Psalm. Das sind sie, die erkennen, dass sie von Gott beschenkt sind. Und solche, die diese Dinge vielleicht dem Zufall, der Selbstverständlichkeit, dem Glück oder dem Recht. Sie hätten das Anspruch, das alles zu bekommen und Recht zu nehmen, in Anspruch zu nehmen. Da wird gesagt, das sind Menschen, die Gott verachten und deren Perspektive nicht gut ist, sondern eben ins Leere, in die Irre führt. Viele Ausleger gehen davon aus, dass der Psalm 146 ein Psalm ist, der in der Synagoge zu Lebzeiten Jesu jeden Tag vorgelesen und gesprochen wurde. Lasst uns Gott loben. Jeden Tag wurde die Gemeinde daran erinnert, dass im Gottesdienst daran erinnert und auch daran erinnert, ja, dass Gott mit ihnen ist und dass Gott ihnen nah ist und dass sie mit ihrem Leben Gott loben sollen. Und bei mir ist es so, ich bete meistens morgens, wenn ich aufwache und wenn ich nicht geweckt werde von meinem Kind und danke auch Gott für den Tag, der vor mir liegt, für die Dinge, die er mir schenkt und bin dankbar, dass wir so viel Gutes erleben. Und natürlich mache ich dann auch oft die Nachrichten an oder lese die Nachrichten und stelle fest, naja, bei all dem Guten, was ich erlebe, gibt es aber auch noch viele Dinge, die echt im Argen liegen. Länder, wo Krieg ist, wo kein Recht ist, wo Menschen nicht Gutes erleben, wo Schlimmes passiert. Und man fragt sich schon, wenn man so einen Psalm liest, wird das hier alles irgendwie übergangen? Also der Psalm scheint das gar nicht anzusprechen. Ich meine, die Blinden werden sehend. Und wir können uns schon denken, naja, dieser Psalmschreiber und die Menschen, die das gebetet haben, die kannten ja ihre Situation und ihr Leben. Und wenn man das ganze Leben lang Gott lobt, dann hat man immer wieder Situationen, wo das eben nicht so ist. Nicht alle Blinden werden sehend, nicht alle Gebeugten werden aufgerichtet. Der Psalm, der bleibt hier ein bisschen einseitig, weil er sagt, wir möchten das Lob in den Mittelpunkt stellen. Das soll unser Leben prägen. Umgekehrt ist es natürlich so, dass es ganz viel in der Bibel auch Klage gibt. Also mehr Psalmen in der Bibel klagen als wirklich loben. Also das soll jetzt nicht auf Kosten der Klage gehen, das Lob, und man schaut da nicht mehr hin. Nein, auch Klage hat ihre Berechtigung, sich an Gott zu wenden. Aber dieser Psalm, das ist ein Lobpsalm, der diese Spannung erstmal nicht auflöst. Und der sagt, lasst uns mal diese Perspektive des Guten einnehmen und aus ihr Kraft nehmen. Und er deutet ganz am Ende nur ein wenig an, dass Gott am Ende doch diese Dinge gut machen wird. Und zwar in diesem letzten Vers wird angedeutet, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott diese Spannungen auflöst. In Vers 10, da heißt es, auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott Zion, jetzt und in alle künftigen Generationen. Halleluja. Hier wird gesagt, Gottes Herrschaft ist ewig. Und die geht auch vielleicht über das hinaus, was du und was wir als Menschen so sehen. Wir sind eingeschränkt in unserer Perspektive. Gott sieht mehr und hier schwingt zumindest das Vertrauen mit, dass Gott Dinge auch noch gut richtet oder zu einem guten Ende bringt, die wir vielleicht jetzt nicht sehen. Und das ist so mein dritter Gedanke hier. Eines Tages wird Gott unsere eingeschränkte und beschränkte Perspektive vielleicht auch korrigieren. Es gibt so viel, was wir heute nicht, wo wir keinen Sinn hinter entdecken können, wo wir keine Antworten haben, wo unser Blick gefangen ist, wo wir nicht wissen, wie wir antworten sollen. Aber wir haben eine Hoffnung, dass Gott Dinge gerade rückt, auch wenn wir jetzt keine Antwort haben. Und im Neuen Testament schwingt dieser Gedanke auch immer wieder mit, zum Beispiel bei Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel, Vers 28. Da sagt er und schreibt er den Gläubigen in Rom, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten bei, derer bei, die Gott lieben. Ja, sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und ich finde, Paulus sagt hier nicht, alles, was passiert, ist gut. Aber er sagt, egal was passieren mag, vertrau darauf, dass Gott trotzdem den Weg mit dir weitergeht und einen guten Weg geht und dich ja, zu einem guten Ziel führt, auch wenn manches unverständlich ist. Ich habe vor einigen Jahren dafür eine ganz tolle, für diese Frage der Perspektive, eine ganz tolle Veranschaulichung gefunden. Wir haben jetzt ja bald eine Lego-Woche hier im Gemeindehaus und werden eine ganze Stadt aus Lego aufbauen. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Steine das sein wollen werden. Aber wenn ihr mal was ganz Beeindruckendes auch sehen wollt und ihr seid im Hamburger Raum unterwegs, dann geht mal in das Miniaturwunderland. Das ist nicht aus Lego, aber da sind mit diesen kleinen Eisenbahnen und Figuren und ganzen Bauteilen sind da ganze Länder der Erde nachgebaut. Also es gibt da Italien und Deutschland und ganz viele, also ich glaube, das sind Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Figuren, die da mittlerweile stehen. Also total beeindruckend. Und ich war vor einigen Jahren da und da, Martin, du kannst mal das Bild einblenden, da gab es so ein paar Stäbe im Miniaturwunderland Italien, war das, glaube ich. Und ich habe die so angeschaut und habe gedacht, was sollen diese Stäbe da? Die geben ja überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich Leute gesehen, die so an diesen Tischen entlang gelaufen sind und irgendwo an einer Stelle so standen und die Perspektive gewechselt haben. Und dann habe ich gedacht, da gehst du jetzt auch mal hin und guckst es dir an. Und tatsächlich, wenn man diese Perspektive ändert, wird da die Mona Lisa draus. Also auf einmal erkennt man es in diesem ganzen Chaos und spielt oder erkennt man ein echtes Bild. Und so ein bisschen hoffe ich auch, dass genau das ist, was der Psalmdeuter andeutet, dass manche Dinge, die uns jetzt noch chaotisch und unklar scheinen, sich vielleicht eines Tages ordnen werden. Drei kurze Gedanken noch am Ende, die mir eingefallen sind dazu oder wo ich gedacht habe, der Psalm kann uns da helfen, unsere Lebensperspektive zu finden. Das eine ist, dass man um Perspektiven immer persönlich ringen und sie auch selber finden muss. Also ich kann keinen anderen dafür verantwortlich machen, mein Leben zu deuten. Und wenn Leute sagen, ach, ich weiß, warum du krank bist, Gott will dich mal Demut lehren, du brauchst das jetzt oder so, das ist natürlich total übergriffig, woher erlaube ich mir das? Also mein Leben muss ich auch für mich deuten können und muss mich auch fragen, auch vor Gott, was hast du da mit mir vor, was soll das? Muss um Antworten ringen, ist nicht immer einfach, ist auch manchmal unbequem, aber es geht gar nicht anders. Also ich muss um meine Perspektive für mein Leben ringen und wenn ich Gott loben will mit meinem Leben, dann kann ich das auch nicht abgeben, muss das selber tun. Das Zweite ist, was mir auch hilft, ist, ich habe es mal so genannt, mit dem menschlichen Gott rechnen. Also was heißt das? Ich glaube, manchmal warten wir auf ein ganz übernatürliches, besonderes Eingreifen. Dabei ist Gott schon längst da, auch in meinem Nächsten und tut da Gutes und hilft mir und handelt. Und ich glaube, das sollten wir nicht immer als rein menschlich sofort abtun und sagen, ja, das sind halt Menschen, die es gut meinen, sondern nein, auch Gott kann durch Menschen in meinem Umfeld, durch meinen Nächsten zu mir reden und mit mir handeln. Und damit noch ein Drittes, das ist natürlich auch umgekehrt, natürlich kann auch ich Salz und Licht zum Lob Gottes sein. Also nicht nur der andere kann mir im Namen Gottes begegnen, sondern natürlich kann ich auch Gutes tun und die Welt für den anderen ein Stück verändern, ihm beistehen. Und ja, Gott verändert auch die Welt durch dich und mich. Als ich vor einigen Jahren auch mal ein paar Wochen am Stück krank war, ging es mir auch nicht so gut. Das ist ja immer, wenn man krank hat, dann geht man von einem Arzt zum anderen und dann versuchen die so alle möglichen Sachen rauszufinden und eine Diagnose zu finden, was ist denn los. Manchmal ist es ja nicht sofort eindeutig, was man so hat. Und ich war damals vor einigen Jahren beim Arzt und da gab es eine ganz interessante Begegnung. Ich war da bei meinem Arzt und da bin ich jemandem aus der Gemeinde begegnet. Einem älteren Mann, der auch in unsere Gemeinde also in die FEG dort gekommen ist und mit dem hatte ich mich schon öfters mal unterhalten und er hatte ein ganz schwieriges Leben auch, hat wirklich große Tiefen erlebt, dem ging es gesundheitlich auch gar nicht gut und dann haben wir so geredet, dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt auch schon wieder irgendwie paar Wochen krank und mir geht es noch nicht gut und ich weiß noch nicht richtig, was ich habe und da hat er so ganz lapidar ein bisschen gesagt, ja, du bist zwar krank, aber hier, du hast doch Jesus, ist doch alles egal, du hast doch Jesus und im ersten Moment habe ich so ein bisschen gedacht, okay, klingt jetzt so ein bisschen übergriffig, tut vielleicht auch sehr in Frage stellen, dass mir gerade gar nicht gut geht. Aber ich habe das mal positiv auch gehört und nachgedacht, was will er mir eigentlich damit sagen? Und habe dann nachgedacht und gedacht, ja, eigentlich stimmt es auch. Also klar ist es jetzt unangenehm, krank zu sein. Klar geht es mir gerade nicht richtig gut. Aber diese Perspektive zu sagen, hey, du hast doch Jesus, auch in deiner Krankheit, das möchte ich mir selber immer wieder sagen. Und von dieser Perspektive, du hast doch Jesus, der ist doch dabei, Gott ist doch dabei, möchte ich auch für mein Leben mitnehmen. Und ich glaube, dieser Psalm lädt uns eben auch ein, diese Perspektive zu haben, was auch passieren mag. Du hast doch Jesus, Gott ist doch dabei und deshalb ja, möchte ich ihn loben und das nicht allein, sondern wir miteinander. Diese Perspektive wünsche ich uns. Halleluja. Amen.